Sollen wir eigentlich passend zum Thema so ein Countdown machen, so von 10 runterzählen?
Ja, fände ich gut. Soll ich direkt mal?
Ja, fang mal.
Okay, also pass auf. 10, 9.
Das dauert mir irgendwie schon zu lange. 8.
Im Dezember 1981 wurden zwei Helden geboren, deren Schicksal es war, die Welt zu retten. Leider wurden dann Videospiele echt beliebt und es hat auch wirklich viel geregnet. Daher wird das wohl noch etwas dauern. Solange ihr wartet, hört einfach ihren Podcast. Hier ist für euch aus Mangel an Bescheidenheit.
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Darf ich weiterreden oder ist das schon Copyright?
Bei YouTube gibt es irgendwie so eine 10-Sekunden-Regel oder sowas, wo man Copyright-geschütztes Material...
Da war ich ja noch drunter.
Die sind die Abenteuer, ne?
Genau, das genau. Neuen aus Mangel an Bescheidenheits Podcast-Folgen.
Wow.
Ich krieg die Kurve nicht mehr ganz, aber ihr wisst, was ich meine.
Genau.
Ja. Also es geht heute um Raumfahrt, weil die Artemis 2 ist ja zurück und gelandet und alle wohlbehalten wieder da. Und dann haben wir gedacht, naja, komm, können wir doch mal eine ganze Folge drüber machen über Weltraumforschung allgemein und wie das Ganze entstanden ist.
Genau. Aber natürlich jetzt nicht in einem Deep Dive, weil wir wollen euch jetzt ja nicht irgendwie 8 Stunden lang die Hucke vollsülzen. Könnten wir vielleicht.
Ja, aber lass es uns mal auf so einem Humor-Level durchziehen, wie wir das ja auch immer machen, wo man gut folgen kann und trotzdem was lernt.
Finde ich gut.
Ja. Und dann sollten wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen, warum denn letzte Woche eigentlich keine Folge rausgekommen ist.
Richtig, da wolltest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja noch was beichten.
Ja, es gäbe ganz viele Möglichkeiten, wie ich das letzte Woche hätte kommunizieren können. Ich hätte zum Beispiel einen Instagram-Beitrag machen können oder ich hätte so eine 30-Sekunden-Folge aufnehmen können, in der ich einfach nur sage, hey, da kommt jetzt keine Folge raus heute. Sorry.
Zum Beispiel.
Aber ich war schon sehr faul. Und hatte dann auch keinen Bock, das Ganze nochmal abzusagen. Es lag einfach daran, dass ich den ganzen Tag unterwegs war beim Bogenschießen. Und dann abends gab es da noch ein paar andere familiäre Verpflichtungen. Und dann ist das der Aufnahmetermin immer später und später geworden. Und irgendwann war man dann so bei 8:30, 9 abends. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt absagen. Da war es dann Mittwochabend um kurz vor 9 und dann haben wir beschlossen, nee, das wird nichts. Weil ich war dann auch schon um 10 im Bett. Das hätte nie gereicht für Aufnahme, Schneiden, Rausbringen und so.
Da hört man es übrigens auch raus, ne? Mittwoch. Also unter der Woche geht der feine Herr Bogenschießen. Ne? Da sieht man mal die Zweiklassengesellschaft, die wir hier betreiben. Ich sitze auch tiefer als der Andreas übrigens.
Ja, das stimmt. Das
wahrscheinlich bequemer trotzdem.
Wollte ich gerade sagen, du hast den bequemeren Sessel von uns.
Aber beiden. Du überschaust das ganze Szenario.
Ja, ich muss ja, ich habe ja auch hier jetzt noch ganz viel Technik um mich rum mit unserem Podtrack P4 von Zoom. Werbung. Ja, und muss ja hier die ganzen Knöpfe drücken und so weiter. Da brauche ich schon eine Übersicht. Das geht schon.
Und als Ausgleich für die besonders gute Technik, die wir hier in berauschender Tonqualität aufnehmen, haben wir den fucking kleinsten Tisch dieser Welt.
Ja, da passt gerade so 2 Gläser drauf und unser Podtrack P4 von Zoom und ein, zwei Bücher und ein Handy. Mein Laptop habe ich hier auf dem Schoß, sehr unbequem übrigens.
Siehste, so müssen wir hier arbeiten.
Ich kann vielleicht ich bin ja auch doof, ich kann ja meinen Stuhl ein bisschen nach unten stellen. Warte, Moment, jetzt geht aber das vielleicht, aber jetzt muss ich, jetzt muss ich das Mikro nochmal
vorsichtig. Orthopädisch sieht das jetzt nicht.
Ja. Das bereitet man eigentlich anders vor, aber jetzt sitze ich ganz bequem.
Gut.
Das hat sich schon
gelohnt. Weil wir sind Professionals.
Ja, wir machen das kaum 2 Jahre, schon kann ich gerade sitzen.
Sehr gut.
Wir hatten eigentlich ein Thema, um das wir uns jetzt schon 3 Minuten rumquatschen.
Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie wieder in die Spur kommen.
Zum Thema Raumfahrt zurückkommen. Wozu eigentlich das Ganze und wo kommt das her? Mhm. Und wenn ja, wie viele? Wir haben gedacht, wir teilen das mal. Und warum? Und wir teilen das mal so auf, dass Bernd euch jetzt mal eine kurze Geschichtsstunde gibt, was Raumfahrt angeht. Und dann haben wir ein paar Themen, über die wir noch reden. Zum Beispiel auch das Artemis 2-Programm. Also das Artemis-Programm.
Gut, dann langweile ich euch mal ein bisschen mit geschichtlichen Sachen. Die sind jetzt auch nicht unbedingt so humorvoll, aber sie gehören, glaube ich, irgendwie so ein bisschen mit dazu.
Ich kann zwischendurch ja mal ein paar Witze einwerfen, wenn du magst.
Ja, das wäre super. Einfach so, erzähl mal so einen Schwank. Genau, also, wie wir ja wissen, Kriegszeiten, so blöd es klingt, sind der beste Katalysator für Technologiesprünge. Also Forschung, Entwicklung, Technologie entwickelt sich nie so weit, nie so schnell vor allem als in Kriegszeiten, was auch ein bisschen traurig ist. Aber so im Zeitraum des Zweiten Weltkriegs, vor allem gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, war die Forschung halt top-notch quasi bei allen Beteiligten, was Raketen, Flugzeuge, Panzer, Kommunikationstechnik, die Radartechnologie wurde erfunden. Deutschland stand kurz davor, den ersten düsenbetriebenen Nurflügler fertig zu bauen. Sie haben es zum Glück nicht mehr geschafft, weil der wäre tatsächlich kriegsentscheidend gewesen. Und gegen Ende kam dann natürlich der Durchbruch der USA mit der Entwicklung der ersten Atombombe und der dazugehörigen atomaren Kettenreaktion, die, glaube ich, 1939 von irgendjemand entdeckt wurde. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf.
Das wüsstest du, wenn du den Film Oppenheimer gesehen hättest.
Das ist richtig. Den habe ich aber, glaube ich, nur
den kann ich
zum empfehlen, ersten Viertel gesehen. Ich habe es noch nicht geschafft, ihn weiter zu gucken.
Wenn ihr mal 3 Stunden Zeit habt.
Genau.
Und nichts Besseres zu tun, also wirklich nichts Besseres zu tun, dann könnt ihr euch Oppenheimer reinpfeifen. Ihr solltet aber davor gute Laune haben. Damit ihr wenigstens einmal am Tag gute Laune hattet.
Ja, stimmt. Ja. Aber das passt wunderbar, weil auf meinem kleinen Spickzettel hier taucht dieser Name nämlich tatsächlich auf. Und zwar in Verbindung, na, ganz klar, mit dem Manhattan-Projekt. Das war die Entwicklung der ersten Atombombe in New Mexico. Rund um, jetzt muss ich gerade mal gucken, von der Armeeseite General Leslie Groves und natürlich J. Robert Oppenheimer und eine Kleinigkeit eines Teams von rund 150.000 Wissenschaftlern, die da in Los Alamos gekocht haben quasi. Und ich habe mal noch ein bisschen geguckt, dafür wurden rund 2 Milliarden US-Dollar ausgegeben für dieses ganze Projekt. Ohne Kongressgenehmigung übrigens, das ist so ein Trump-Move, wir machen es einfach. Ja. Und es gibt ja so tolle Inflationsrechner und nach heutigem Stand wären das ungefähr 40 Milliarden Dollar, was diese Entwicklung damals verschlungen hat. Und ja, wer so ein bisschen aufgepasst hat in Geschichte, weiß natürlich dann April 45, der erste Test, die Trinity und dann halt eben der Einsatz von Little Boy auf Hiroshima und Fat Man auf Nagasaki. Und damit war dann auch das Thema Zweiter Weltkrieg endgültig vom Tisch. Mhm. Was, glaube ich, auch nicht arg oft behandelt wird. Auch in Deutschland wurde geforscht an diesem ganzen nuklearen Thema. Mhm. Und es gab in Deutschland das Uranprojekt, wurde das genannt. Und da war auch so ein paar bekannte Namen wie Otto Hahn zum Beispiel und Werner Heisenberg, die waren da beteiligt. Und ein Haufen Universitäten und Forschungseinrichtungen rund um Berlin, alles was so in der Nazi-Zeit natürlich gezwungen werden konnte, da was zu tun. Und auch viele Firmen waren dabei, die sich halt um die ganzen Materialien gekümmert haben. Hier schweres Wasser und irgendwelche Gaszentrifugen und Gedöns. Und natürlich gab es auch die Idee dahinter, wenn man das Atom mal spaltet, das auch als Waffe einzusetzen. Ist ja ganz klar in Kriegszeiten. Aber die Deutschen sind nicht so weit gekommen, tatsächlich. Also die haben es zwar geschafft, das Ding zu initiieren, aber diese Kettenreaktion, die dafür nötig ist, die haben sie zum Glück, könnte man sagen, nicht mehr hingekriegt. Und wer da mal Interesse dran hat, hier in unserem wunderschönen Baden-Württemberg in Haigerloch, das ist gar nicht so weit weg von hier, gibt es noch ein Museum, weil als es dann halt damals mit der Befreiung Deutschlands losging, haben die natürlich ihre Sachen aus Berlin gepackt und haben sich in die Burg Haigerloch in den Keller eingenistet. Und da findet man heute noch ein Museum, wo auch ein Modell von diesem Kernreaktor steht. Hm. Also wer da mal vorbeikommt, kann man das natürlich gerne mal angucken. Und last but not least natürlich auch Russland hatte seine Forschung auch an Raketen und Atomraketen. Die haben es allerdings einfacher gemacht. So 45% der Entwicklung ihrer Atombomben war wegen Spionage bei den Amis.
Ja.
Also die haben es sich einfacher gemacht.
Ja, ja, die haben es sich halt zusammen.
Und der Rest war halt eigene Forschung. Ja. Genau, und warum ich dann dahin kam, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs war dann das Stichwort Hitlers Vergeltungswaffen, also die V1, V2, später hätte noch eine V3 und 4 folgen sollen. Die wurden entwickelt von Werner von Braun. Das war so der Rockstar der Raketenforschung damals. Der hatte in Peenemünde an der Nordsee. Sein riesiges Testzentrum mit Raketenstarts ohne Ende, die meisten sind verpufft. Aber es kam dann zur V1 und V2, die haben es dann bis nach England rüber geschafft und das war so die Koryphäe auf dem Ganzen. Und es gab dann am Ende des Zweiten Weltkriegs war halt Amerika und Russland wollten halt möglichst schnell Wissen aus Deutschland abschöpfen, weil die wussten, da sitzen helle Köpfe. Und in jedem Sektor von der Besatzungszone haben natürlich dann die Amis und Russen versucht, möglichst schnell und möglichst illegal die Leute da rauszuziehen, mitsamt ihren Familien, und die halt in die eigenen Länder zu schaffen, damit die da weiterentwickeln.
Das habe ich auch schon gehört. Das wird, glaube ich, auch bei Oppenheimer nochmal thematisiert, dass wir eben nach dem Zweiten Weltkrieg an bestimmten Forschungsgruppen oder Forschern ein hohes Interesse von den Besatzungsmächten da war, und man hat eben die, anstatt sie jetzt irgendwie zu strafen, verklagen, sonst irgendwie geschaut, dass man an die rankommt und sie zu eigenen Forschenden macht.
Richtig, da gab es im Prinzip, kann ich mal ein bisschen was dazu erzählen, in Russland gab es ab Ende 46 die Aktion Ossawakim, wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, aber ist egal. Und die haben schon mal rund 2.500 Spezialisten und 4.000 Familienangehörige verschleppt, muss man sagen, und haben sie in Edelgulags, so nennt man es, hat man es genannt, quasi eingesperrt. Die wurden ein bisschen besser bezahlt als die normalen Menschen, aber die standen halt auch hart unter Beobachtung und wurden dann gezwungen, für die russische Raketenforschung weiterzuarbeiten und zu forschen. Die wurden allerdings bis Ende der 50er Jahre, wurden die alle wieder freigelassen. Und dann quasi in der damaligen DDR ausgesetzt, wo man sie ja dank russischem Hintergrund dann trotzdem noch unter Kontrolle hatte. Aber sie mussten dann nicht mehr für die goldene Sichel arbeiten, sondern durften wieder ein eigenes Leben haben in der DDR. Bei der USA war es die Operation Overcast oder später Operation Paperclip, kennt man glaube ich eher. Und da war im Prinzip das gleiche Spiel. Die haben sich vorab Listen gemacht mit potenziellen guten Menschen und haben dann angefangen, die ab März 46 genauso abzuschöpfen wie die Russen auch, und haben die dann nach Amerika gebracht. Die haben es ein bisschen luxuriöser gemacht. Die haben sie halt nicht in irgendwelche Gefängnisse oder Edelgulags verschleppt. Die haben sich halt später dann auch um die Einbürgerung gekümmert und haben dann eben unter anderem auch Werner von Braun abgefischt, dem es damals, glaube ich, während seiner Hochzeit bei den Nazis tatsächlich nicht drum ging, irgendwelche Waffen zu bauen, sondern ich glaube, ein Großteil seines Enthusiasmus galt tatsächlich der Raketenforschung und wie man halt mit dem Ding eventuell auch mal außerhalb unserer Weltkugel rumhauen kann. Und deswegen habe ich in einer Doku mal gesehen, fand ich witzig, die sind natürlich auch aus Peenemünde geflüchtet damals, und dann haben sie in irgendeinem Alpenhotel, haben sie dann aufgegabelt, die Amis, er mit gebrochenem Arm, aber auf der Veranda sitzend und Sekt trinkend, und haben quasi gewartet, bis die Amis sie abfischen, weil das Problem war, als in der Zeit wurdest du lieber von den Amis abgefischt als von den Russen. Ja, und so sind sie eben an Werner von Braun gekommen, lange Rede, kurzer Sinn, und der war maßgeblich dafür verantwortlich, dass dann 69 die erste Rakete zum Mond geflogen ist.
Das damalige Apollo-Programm.
Genau. Ja. Also die Russen waren ja vorher schon mal oben mit der Sputnik, glaube ich.
Ja, also in der Yuri Gagarin, in der Umlaufbahn.
Aber halt nur in der Umlaufbahn. Ja. Und dann wurde das Ganze halt angefochten damals von John F. Kennedy. Mhm. Und der hat dann, jetzt muss ich gerade mal gucken, wann das war, 61, genau. Da hatten die Russen halt mit Yuri Gagarin vorgelegt. Und das lässt so ein Ami natürlich nicht auf sich sitzen, aber das geht ja gar nicht. Und dann kam halt John F. Kennedy mit seiner berühmten Aussage, bis zum Ende des Jahrzehnts ist es unser Job, jetzt hier einen Mann auf den Mond zu bringen.
Ja.
Was sie dann auch schlussendlich geschafft haben.
Dann haben sie losgelegt. Noch ein bisschen andere Sicherheitsvorkehrungen als die wir heute haben.
Ja, aber man wusste es ja nicht besser.
Richtig, ja. Und schließlich hat es ja dann auch funktioniert. Mit erstaunlich gutem Erfolg und erstaunlich wenigen Unfällen. Also ich will jetzt nicht sagen gar keine, weil das stimmt nicht, aber wenige im Verhältnis zu dem, was man eigentlich getan hat.
Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie hart die getestet haben.
Aber haben natürlich auch ähnlich angefangen, wie man das heute macht, also mit den ersten Testflügen, dann auch bemannte Flüge und dann halt auch eine Mondumrundung, bevor man dann schließlich landet. Da gibt es auch einen ganz tollen Film, Apollo 13. Der war schon, gerade vorhin hatte ich ja meine erste Filmempfehlung, Oppenheimer. Der ist, ja, ich habe ihn auch mal gesehen. Aber einer meiner wirklich Lieblingsfilme ist Apollo 13. Das ist wirklich, wirklich spannend, weil das ist ja so die Apollo-Mission, die, ich bin mir gar nicht sicher, ob die nur den Mond umrunden wollten oder ob die auch tatsächlich landen wollen. Ich glaube, die wollten landen, ging aber nicht, weil technischer Defekt. Und die haben es mit sehr, sehr viel kreativen Basteleien, kann man sagen, geschafft, heil wieder zur Erde zurückzukommen. Und das ist auch in dem Film sehr, sehr gut dargestellt. Ich habe mir auch die Dokumentation zu Apollo 13 angeguckt. Aber der Film mit Tom Hanks erzählt das wirklich spannend und auch sehr detailgetreu. Also den kann man sich gerne mal anschauen.
Das wird auch auf jeden Fall auf meiner Ladeliste stehen, mindestens 4 Kisten mit Panzertape.
Ja,
weil sollte man auch mitnehmen. Der Marsianer hat uns gezeigt, mit Panzertape ist Überleben dein Freund.
Ja, das ist richtig.
Mehr als ohne. Und Panzertape hält die Welt zusammen, das wissen wir alle.
Ja, und schließlich kommen wir also in der heutigen Zeit an und wir versuchen ja jetzt wieder zum Mond zu kommen. Aber in der Zwischenzeit hat man natürlich, warum ist jetzt 50 Jahre erstmal nichts passiert? Weil man war ja so in den 70ern zum letzten Mal auf dem Mond. Jetzt wollen wir da wieder hin. Aber diesmal, um zu bleiben, weil das soll ja mit dem Artemis-Programm auch eine Mondbasis entstehen, wo man also permanenter dort oben bleiben kann oder zumindest ein paar Tage. Also es ist jetzt noch nicht geplant, dass da wirklich dauerhaft wie auf der Internationalen Raumstation jemand stationiert ist. Aber es soll einfach eine Zwischenbasis sein, wo man sich auch mal länger aufhalten kann, ohne in diesen kleinen engen Kapseln sitzen zu müssen. Weil so eine Artemis-Rakete, beziehungsweise das ESM, das da drin ist, da erzähle ich nachher noch was zu, das ist ja so groß im Prinzip wie zwei Kleinbusse, also zwei Vans. So viel Platz hast du da drin und das sind 4 Leute 10 Tage eingesperrt.
Ja, klingt absolut nach was ich machen möchte.
Ja, das ist eben so der Nachteil. Und da hast du natürlich auch nur begrenzt Platz für sanitäre Einrichtungen.
Richtig, ja.
Das sind ja auch so Themen, über die man nicht ganz so oft spricht bei diesem glorreichen Astronautenleben. Aber die halt
wurde,
auch mal da
wurde
sind.
Jetzt im amerikanischen Fernsehen weniger bearbeitet. Die waren mehr damit beschäftigt mit Flaggen und Adler und.
Ja, wobei auch ein Toilettenproblem, das sie hatten, tatsächlich mal angesprochen worden ist. Das dann aber auch in den Griff bekommen wurde, repariert wurde. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht Details, aber naja. Sie haben es zumal, weil es ein Problem gab, thematisiert. Aber bevor wir jetzt dazu noch kommen und weiter über die Artemis-Mission sprechen, noch ein paar Sachen, weil man sich ja auch oft fragt oder weil man sich fragen kann, warum brauchen wir eigentlich diese Raumfahrt? Die kostet ja irre viel Geld und bringt ja nichts.
Das ist richtig, gutes Argument.
Das hat man sich auch damals gefragt in den 70ern, was machen wir denn jetzt eigentlich auf dem Mond? Also wollen wir jetzt weiter auf dem Mond fliegen oder auf dem Mars irgendwann? Oder konzentrieren wir uns auf unsere Erde und auf die Umlaufbahn, dass wir da irgendwas hinbekommen. Und dann hat man gesagt, nee, lass erstmal tatsächlich uns auf die Erde konzentrieren. Dann ist man weggegangen von diesen fetten Mondraketen und hat das Shuttle-Programm ins Leben gerufen.
Richtig.
Die Challenger.
Genau.
Und
die,
so weiter.
Die ganze Reihe, Endeavour und sowas.
Genau, richtig.
Genau, es war ja klar, dass das Ganze so ein bisschen Drive verliert, nachdem die Amis ja quasi das Rennen zum Mond gewonnen haben.
Genau.
Und danach waren dann halt auch die Russen ein bisschen eingeschnappt, weil die haben es halt nicht hingekriegt. Die haben dann auch irgendwie an so einem riesen N1 hieß das, glaube ich, auch so eine riesen Rakete dran rumgeschraubt, die aber ihren Arsch auch nicht hochgekriegt hat vom Boden.
Mhm. Tja. Dann hat man sich danach aber mehr auf Satellitentechnologien konzentriert, Raumstationen und das Shuttle-Programm.
Genau.
Warum hat man das gemacht? Weil es kostet ja auch einen Haufen Geld. Aber tatsächlich profitieren wir heute stark von der Raumfahrt. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Es gibt zum Beispiel das Copernicus-Programm der ESA. Das ist ein Satellitenprogramm und das ist auf mehrere Jahrzehnte angelegt. Und das ist nicht nur irgendein Satellitenprogramm, sondern das ist ein sehr umfassendes Erdbeobachtungsprogramm. Weil die ESA, und das ist so ein Alleinstellungsmerkmal auch von uns Europäern, wir haben sehr großes Interesse daran, Forschungssatelliten in der Umlaufbahn zu haben, mit der wir die Erde ganz genau beobachten können. Das machen die Amis so nicht. Die haben natürlich auch Spionagesatelliten und alles Mögliche, mit dem sie die Erde beobachten. Die sind aber sehr spezialisiert. Das Copernicus-Programm der ESA ist tatsächlich weltweit einzigartig. Was kann man denn damit machen? Also erstmal ist schön, das Ganze, diese ganzen Satellitenbilder und die ganzen Daten, die die Satelliten aufzeichnen, die werden kostenfrei der ganzen Welt zur Verfügung gestellt. Weil die ESA die Einstellung hat, naja, das ganze Programm ist ja mit Steuergeldern bezahlt. Also gehört es auch allen.
Was davon haben, ne?
Richtig. Und kleinere Unternehmen können jetzt auf diese kostenlosen Daten zugreifen und können da ganz tolle Dinge mitmachen. Zum Beispiel gibt es Startups, die sich in der Landwirtschaft aufhalten und sowas machen wie zum Beispiel Apps für Landwirte, mit denen sie praktisch ihre Felder Satelliten überwachen können und steuern können. Und dann können die zum Beispiel die Zuckerrübenernte überwachen. Und gerade wenn das jetzt so größere landwirtschaftliche Genossenschaften sind und sowas, die halt viele, viele tausende Felder haben, dann können die sehr genau sagen, zu welchem Zeitpunkt welches Feld abgeerntet worden ist. Und das ist wichtig, gerade Verfallsdatum, Haltbarkeitsdaten und sowas. Und dann können die genau sagen, okay, gestern wurde jetzt dieses Feld abgeerntet. Zack, boom, erledigt. Und das müsste jetzt da und da ankommen und können es damit verfolgen. Aber nicht nur das, sondern die Landwirte können auch KI-gesteuert überwachen ihre Felder, ob sich dort vielleicht Krankheiten bilden. Also ob die Pflanzen krank werden, weil die dann natürlich anders aussehen auf den Satellitenbildern, oder ob sich dort irgendwelche Schädlinge aufhalten. Und gerade wenn du halt viele Felder hast und viele Felder kontrollieren musst, ist das halt ein wahnsinniger Gewinn.
Es ist aber auch ein bisschen gruselig, dass man mit Satelliten Käfer an den Pflanzen erkennen kann. Also das sagt schon viel über die Auflösung auf von den Dingern.
Nein, da gibt es eine Einschränkung. Also es gibt eine bestimmte Auflösung, die tatsächlich kostenfrei ist. Genauere Auflösung, wo du dann wirklich einen Käfer siehst, also sehr, sehr weit rankommst, die sind kostenpflichtig.
Ja, gut.
Und die sind richtig teuer.
Natürlich.
Und das hat natürlich auch Spionagegründe.
Klar.
Dass du solche hochauflösenden Bilder nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stellst, weil du kannst es natürlich auch jemanden, der dir Böses will, sehr einfach machen.
Natürlich,
klar. Die Bilder werden tatsächlich verkauft, aber auch schon mit den niedrig auflösenden Bildern, wo man nicht so nah ranzoomen kann, kann man sehr viel machen. Und auch die können schon für solche Apps genutzt werden. Weil das reicht tatsächlich schon, um zu gucken, ist das Feld, sind Zuckerrüben noch da oder nicht? Ist da vielleicht eine Krankheit drauf oder nicht? Das reicht schon, wenn sich die Farbe der Pflanze entsprechend verändert. Da musst du den Käfer nicht sehen.
Stimmt, stimmt.
Das geht zum Beispiel.
Und es gibt ja auch noch genug andere Methoden, wie man die Erde abtasten kann mit Infrarot oder was weiß ich. Da gibt es ja mittlerweile für jeden Geschmack gibt's ja einen passenden Satellit da oben.
Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, das hat man gemacht, dass man an Zugvögeln hat man so kleine Empfänger platziert, an ganz vielen davon. Und an unterschiedlichen Tierarten hat man Empfänger platziert. So kleine, die das Tier natürlich nicht behindern, weil das soll sich ja weiterhin frei bewegen können. Und die hat man zu Tausenden an den Tieren verteilt. Was kann man jetzt machen vom Weltall aus? Du kannst jetzt beobachten, wo diese Zugvögel sich wie bewegen auf der Erde. Und was bringt dir das? Du kannst zum Beispiel dann auch feststellen, wenn sich manche Vögel langsamer bewegen oder bestimmte Bewegungsmuster haben, ob diese Zugvögel, dieser Zugvogelschwarm krank ist. Und dann kannst du nachvollziehen, wie sich Krankheiten verbreiten auf der Erde. Durch Tiere zum Beispiel. Je nachdem, wo die hinwandern und sowas, schleppen die vielleicht Krankheitserreger mit. Und das hilft auch bei Frühwarnsystemen für Epidemien zum Beispiel. Damit man das rausfinden kann. Also daran wird jetzt auch geforscht. Kleines Problem an der Stelle. Das Projekt ist damals entstanden in der Zusammenarbeit mit Roskosmos, also Russland. Auf die Daten hat man inzwischen keinen Zugriff mehr, aus bekannten Gründen. Ja. Deshalb versucht man auch erfolgreich, diese Empfänger von diesen Geräten, die man da angebracht hat, selbst zu bauen. Weil man kann ja, wenn man diese Empfänger hat, trotzdem genau diese Auswertung machen. Aber das hat einen jetzt einfach ein bisschen zurückgeworfen oder die ESA etwas zurückgeworfen und die Unternehmen, die das machen. Aber das ist eben auch super interessant, dass man solche Daten bekommt. Und natürlich kriegen wir Wetterdaten, Umweltdaten.
Richtig.
Ja, globale Erwärmung und so weiter. Das ist natürlich auch immer Interesse von der ESA sehr stark. Die NASA hat sich gerade so an was das Umwelt beobachten und so globale Temperaturen und so weiter, ist sie ein bisschen vorsichtiger geworden aufgrund der aktuellen Regierung. Bei allen anderen Themen sind die aber noch steil dabei. Aber ja, das sind eben die Daten und auch ein paar Beispiele, was wir eigentlich machen können mit unseren Satelliten, die da oben die Erde beobachten. Also nicht nur rausgucken, sondern reingucken nach unten.
Und natürlich nicht zu vergessen, ohne die viele Leute überhaupt nirgendwo hinführen würden, Satelliten.
Navigationssystem.
Unser GPS-System.
Richtig, also in jedem Auto heute hast du ja oder in jedem Handy ein Navigationssystem, das dir genau sagt, wo du bist, wie du da hinkommst und wo ein Stau ist.
Richtig.
Natürlich sind das auch alles satellitengesteuerte Anwendungen.
Richtig.
Das hätten wir alles nicht.
Aber auch wieder so ein Ding, was jetzt nicht unbedingt aus Kriegszeiten, aber GPS hat ja einen militärischen Hintergrund.
Ziemlich viel davon hat auch militärischen Hintergrund.
Klar. Ja,
das ist so. Was ich heute gehört habe in einem Podcast, übrigens kleine Podcast-Empfehlung, der Podcast der ARD Ready for Liftoff. Das ist ein Space-Forschungs-Podcast. Mhm. Die machen das auch sehr interessant und das ist auch wirklich gut, haben dann auch mal so Schnipsel von irgendwelchen Leuten, die sie interviewen, von irgendwelchen Raumfahrtbehörden und so weiter. Da kann man gerne mal reinhören. Und da habe ich jetzt zum Beispiel heute gehört, dass bei der chinesischen Regierung ist es zum Beispiel so, dass die unbemannte Raumfahrt gehört dem zivilen Sektor an.
Mhm.
Also Satelliten in den All schießen und so weiter. Die bemannte Raumfahrt gehört aber zum Militär. Also auch die normalen Astronauten, die sie halt auf den Mond schießen wollen irgendwann, sind militärische Einrichtungen beziehungsweise dem Militär zugeordnet. In anderen Ländern ist das eben ein bisschen anders. Also gerade bei der ESA ist es sowieso eigentlich eine zivilgesellschaftliche Einrichtung. Mhm. In den USA weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wobei natürlich viele von den Astronauten einen Piloten oder auch Militärpiloten Hintergrund haben oder hatten.
Stimmt. Kennt man auch aus vielen Filmen irgendwie so diese Leiter, Jetfighter, genau. Army. Und
irgendwann
dann
bist du Astronaut.
Genau.
Ein weiterer interessanter Anwendungsfall, jetzt gehen wir ein bisschen weiter ins Sonnensystem raus oder rein, wenn du so willst, das ist der Solar Orbiter. Das ist ein Satellit, der kreist um unsere Sonne. Mit gebührendem Abstand, weil da ist heiß.
Außer nachts.
Ja, wenn die Sonne aus ist.
Ja. Ja.
Warum ist der so wichtig für uns? Es gab im Jahr 1859, Anfang September, gab es einen Sonnensturm. Und zwar einen sehr, sehr starken Sonnensturm. Was ist das? Sonnensturm passiert immer dann, wenn die Sonne Teilchen von sich wirft. Ja,
Schluck auf.
Ja, das kann man sich vorstellen wie so ein Vulkanausbruch auf der Sonne, nur halt viele Millionen Mal größer. Und dann schmeißt die halt so ein paar Sonnen, nicht Sonnenstrahlen, Sonnenpartikel Richtung Erde. Und wenn uns so ein Sonnensturm trifft, dann sieht man das erstmal, gab es auch vor kurzem erst, sehen wir Polarlichter bei uns.
Schön, das ist die harmlose Version.
Das ist die harmlose Version. Wenn es denn ein bisschen stärker wird, dann kann es schon mal sein, dass wir vielleicht Satellitenausfälle haben oder ein Telefonnetz ausfällt und so und so weiter. Ne? Das sind aber alles noch relativ kleine Ereignisse. 1859 gab es ein sehr, sehr großes Ereignis, einen sehr großen Sonnensturm. Der größte schätzt man in den letzten 500 Jahren. So hat man sowas beobachtet, weil tatsächlich Galileo hat ja damals schon die Sonnenflecken beobachtet, wie sich die verhalten. Das ist schon ein bisschen länger her. Dieser Sonnensturm hat es geschafft, dass er ganze Telegrafenmasten abgeschossen hat und teilweise haben auch Telegrafenstationen angefangen zu brennen, weil sie so überlastet waren.
Hoppla.
Das hat richtig reingehauen. Und würde uns ein solcher Sonnensturm heute treffen, dann wäre es schon mal kurz sehr dunkel und wir hätten keinen Strom mehr. Also das wäre ein richtig heftiges Ereignis. Und naja, kein Strom mehr. Es ist nicht mal gerade so schnell wieder behoben, weil dann hast du, naja, im Prinzip deine Banken funktionieren nicht. Mhm. Dein Fernsehen und Internet ist noch dein kleinstes Problem. Du hast aber auch keine sonstige Versorgung mehr in Supermärkten. Also deine komplette Infrastruktur geht den Bach runter ohne Strom.
Ja, und wenn es die Satelliten noch mit beeinträchtigt, dann hast du auch kein Handynetz und sowas.
Genau, kein Telefon, nix.
Aber ist es dann von der Intensität her einfach nur, es fällt aus oder geht das dann schon so in die Richtung EMP? Also, dass mit deinem Handy die Chips durchknallen und ich dann überhaupt nichts mehr machen kann.
Genau weiß man es natürlich nicht, weil man hat jetzt keine Daten, aber man geht schon davon aus, dass wenn uns ein richtig heftiger Sonnensturm treffen würde, dann wäre das schon in eine EMP-Richtung. Und normalerweise kommen so Dinger ja so alle 100 Jahre. Und wenn du jetzt mal zurückrechnest, 1859 war der letzte richtig große. Eigentlich sind wir überfällig. Müsste also mal wieder einer reinhauen. Gab es ja auch vor kurzem, allerdings war das nur ein kleiner. Und da gab es ein paar Störungen, die waren aber nicht so wild. Jetzt ist es so, warum brauchen wir also den Solar Orbiter? Es macht natürlich Sinn, wenn man das weiß, dass da so ein Satellit um die Sonne kreist, der sowas früher mitkriegt als wir hier auf der Erde.
Das klingt sinnvoll, ja.
Weil wenn der das früh genug mitbekommt, dann können unsere hiesigen Energieversorger reagieren und das Stromnetz vorzeitig runterfahren, damit es nicht überlastet wird, wenn man getroffen wird von so einem Sonnensturm. Das ist die Idee dahinter.
Klingt ja sinnig. Also damit ich würde auch lieber gerne meinen PC ausschalten vorher.
Richtig, damit man frühzeitig diese Schwankungen
hat. Bevor mir das Ding hier am Arm verbrannt wird.
Also tatsächlich hat dann die Raumfahrt jetzt schon einen praktischen Schutz vor Weltraumereignissen. Und ich spreche jetzt noch gar nicht von der Asteroidenbeobachtung.
Das heißt, mit welcher Geschwindigkeit bewegen sich diese Sonnenpartikel?
Das weiß ich gar nicht genau. Aber man schätzt, dass man, das kann unterschiedlich sein. Also wenn,
gut, je nach Intensität wahrscheinlich.
Wenn der Solar Orbiter so ein Ding feststellen würde, dann hätten wir wahrscheinlich ein paar Stunden, viele Stunden Zeit, um zu reagieren. Also es ist jetzt nicht so, dass die ein paar Minuten da sind. Da redet man wirklich von vielen Stunden.
Ja, also der Standard bei Lichtgeschwindigkeit sind, glaube ich, 8 Minuten, glaube ich, von der Sonne bis zur Erde. Ja, sie sind
weit weg von Lichtgeschwindigkeit.
Ja, okay.
Ja. Also die Zeit würden sie uns dann schon geben.
Gut.
Ja. Ich meine, es sind ja Partikel, die geschleudert werden durch Explosionen und nicht durch irgendwelche Lichteffekte.
Ja gut, dass es jetzt keine Lichtgeschwindigkeit ist, war mir klar, aber ich wusste jetzt auch nicht.
Ja doch, wir hätten dann schon Zeit zum Reagieren.
Okay, na immerhin.
Jetzt kann man natürlich sagen, was ist mit Asteroiden oder Meteoriten? Ja, die beobachten wir natürlich auch fleißig, weil es kann ja mal sein, dass einer Richtung Erde steuert. So wie es aktuell aussieht, würden wir das zu unseren Lebzeiten nicht mehr mitbekommen, dass einer so ein Asteroid mal die Erde trifft, ein großer. Es gibt aber schon Asteroiden, die sehr nah an der Erde vorbeigeflogen sind.
Das stimmt.
Und das Interessante daran ist ja, diese Asteroiden, die schleppen ja Mineralien und Gestein, wertvolles Gestein, durch unser Sonnensystem. Und dann gab es nochmal eine Überlegung, Mensch, wir könnten mal so einen Asteroiden irgendwie abfangen, dann eine Sonde hochschicken, reinbohren und Asteroidengestein zurückbringen, Mineralien abbauen. Und das hat man gemacht und es hat funktioniert. Wir haben nämlich tatsächlich das schon ein paar Mal gemacht inzwischen, dass man eine kleine Sonde hochgeschickt hat zu einem vorbeifliegenden Asteroiden, die dort gelandet ist, rumgebohrt hat und dann das ganze Zeug wieder zurückgebracht hat. Wir reden hier allerdings von 100 Gramm Asteroidengestein.
Naja.
Zum Forschen reicht's.
Eben.
Zum ein Haus bauen nicht.
Ja gut, ich brauche jetzt auch kein Haus aus Asteroidengestein, also so bonzig bin ich jetzt dann doch nicht drauf.
Aber tatsächlich gab es mehrere Missionen, die sowas schon mal hinbekommen haben und man muss sagen, das ist nicht gerade einfach. Man könnte von Raketenwissenschaft sprechen.
Ich glaube, da sollten wir unbedingt von Raketenwissenschaft sprechen, wenn du so einen kleinen, einmal einen Meter großen Floh auf einem riesen Stein landen willst, der sich mit 20.000, 25.000 Kilometer
das kommt
pro Sekunde.
Das kommt schon hin. Also die Dinger sind schon richtig schnell, die da vorbeifliegen. Und dann musst du dann erstmal treffen, dann musst du landen, dann musst du bohren, dann musst du wieder starten, was nicht so schwierig ist, weil die haben ja keine Gravitation. Das heißt, du brauchst nicht besonders viel Energie, um zurückzufliegen. Das geht dann schon. Aber es ist trotzdem eine beachtliche Leistung, die man da hinbekommt. Und ich habe jetzt von einem von diesen Satelliten oder Ländern gelesen. Ich glaube, das war auch der erste, der das geschafft hat. Könnte schon ein paar Jahre, ganz so viele Jahre ist es noch gar nicht her, weil das schaffen wir erst seit wenigen Jahren. Ich glaube, wir sind jenseits der 2000er Jahre. Also da war es so, der erste, der es geschafft hat, erfolgreich zurückzukommen, den hat man nicht aufgekriegt. Also, weil durch die Landung, durch den Atmosphäreneintritt hat sich eben das Metall verformt und man wusste, da drin ist Meteoritengestein, wir kriegen ihn aber nicht auf. Und dann musste man erst 3 Monate lang ein Spezialwerkzeug entwerfen, mit dem man das Ding aufmachen konnte, weil du kannst ja nicht einfach dran rumreißen. Kannst du schon, aber du machst dann vielleicht
ein Plasmaschneider oder?
Ja, eben nicht, du willst ja nicht, dass das kaputt geht, was da drin ist. Also waren was die ganz, ganz
gemacht mit einer Nagelfeile 3 Monate lang aufgeschrubbert oder?
Nee, das Ding sah tatsächlich irgendwie so aus wie eine Mischung aus Wagenheber und Schieblehre.
Oder reinbohren einfach?
Nee, da hast du ja Verunreinigung drin. Das willst du ja alles nicht haben. Du willst ja das reine Gestein haben.
Ja, dann wäre es halt schlauer gewesen, in diesem Satellit eine Kiste einzubauen.
Ja, das haben sie ja gemacht.
Ja, aber dann kann ich doch außen reinbohren.
Ja, aber die haben ja die Kiste nicht aufgekriegt. Egal, aber sie haben es ja geschafft nach ein paar Monaten. Und dann sind sie auch an das Gestein oder an das Pulver, was da drin war,
immerhin gekommen. Ja. Und gab es da irgendwelche tollen wissenschaftlichen Erkenntnisse draus? Weiß man das?
Bestimmt.
Okay. Sehr schön.
Ja, bin stolz. Juhu. So, du hast gerade vorhin auch das Weltraumrennen erwähnt, ja, in deiner kleinen Geschichtsstunde. Und jetzt haben wir das ja wieder. Jetzt ist ja das Weltraumrennen zwischen USA und China eigentlich.
Ja.
Und China hat ja auch den Plan, bis 2030 eine Mondbasis zu errichten. Die wollen ja da auch hin. Genauso wie die USA. Und warum brauchen wir eine Mondbasis? Zwei Dinge, eigentlich drei. Einmal, weil natürlich die jeweilige Organisation zeigen möchte, dass sie die bessere ist. Das zweite ist, als Zwischenstation zu Mars-Missionen, weil du kannst Mars-Raumschiffe wesentlich leichter vom Mond ausstatten, weil der hat sehr viel weniger Anziehungskraft. Das heißt, du brauchst sehr viel weniger Treibstoff, wenn du das Ganze vom Mond aus machst und Richtung Mars fliegst. Und das dritte ist natürlich, und das ist ein spannender Fakt, und dann gebe ich auch wieder an dich zurück, der Mond verrät uns sehr viel über die Erde, weil er mal die Erde war. Also er war Teil der Erde.
Richtig.
Man geht davon aus, das war früher ein dicker Planet hier und dann ist er getroffen worden von einem Asteroiden und hat dann praktisch den Mondteil aus der Erde herausgesprengt. Und das waren so ganz viele kleine Asteroiden, die sich dann zu einem großen, also zu dem, was wir heute als Mond kennen, zusammengeknubbelt haben. Und deshalb kreist er noch um die Erde rum, weil das früher ein Ding war. Jetzt sind es eben zwei. Und das Schöne ist, der Mond hat ja keine Atmosphäre. Das heißt, alles, was da oben ist an Gestein und Sonstiges, ist genauso konserviert wie vor Millionen von Jahren.
Richtig, genau.
Erde hat natürlich durch die Atmosphäre und die ganzen Pflanzen und Tiere und Menschen, die hier rumwuseln, hat sich das alles stark verändert. Auf dem Mond nicht. Und deshalb ist er praktisch so ein Zeitzeuge von vielen, vielen Millionen.
Das ist super witzig, dass du das gerade erwähnst, weil ich habe gerade heute einen Twitter-Post gelesen, wo es genau darum ging. Da hat jemand gefragt, ja, warum, nachdem er die Bilder der Artemis 2 gesehen hat, warum denn der Mond aussieht, wie wenn er gerade aus der Pockenklinik käme, mit seinen ganzen Kratern und Furchen und Edgen. Und die Erklärung war halt einfach, ja, eben, weil keine Atmosphäre. Auf der Erde hast du sowas wie Erosion, du hast Wind, du hast Wasser. Und unterm Strich hat er halt gemeint, der Mond heilt sich nicht, die Erde heilt sich.
Ja.
Und deswegen, ich glaube, das trifft auf den Punkt, was du angesprochen hast, war der Protoplanet Theia,
der vor
4,5 Milliarden Jahren in unsere junge Erde reingerauscht ist.
Das heißt, also zwei Planeten haben sich getroffen, sind dann verschmolzen, auseinander geflogen und das, was und davon
zack, übrig war ist, der Mond
da. Zack, Mond.
Was auch bestätigt, warum der Mond nicht aus Käse ist.
Ja, sondern aus Erde.
Genau, es besteht aus Erde, genau.
Das zweite Ding ist noch, wenn du die Asteroiden erwähnst, kleine Asteroiden, die verglühen natürlich in unserer Atmosphäre. Mhm. Die kommen ja gar nicht runter, weil Atmosphäre, Teilchen, Reibung wird heiß.
Und wenn doch mal ein größerer runterkommt, dann sieht man wieder irgendwelche schlechten russischen Handyvideos, wie halt irgendwo über Novosibirsk mal wieder so ein Kiesel runterfeuert.
So. Aber eben diese kleinen Teile, die kommen ja gar nicht bis nach unten.
Richtig.
Die würden rechtzeitig verglühen.
Ja.
Sieht man dann zum Beispiel als Sternschnuppen oder eine Sternschnuppe könnte auch ein alter Satellit sein, kann auch sein.
Ja, eben.
Auf dem Mond gibt es das natürlich nicht. Das heißt, die rauschen halt rein, auch die kleinen Teile. Mhm. Die machen dann halt diese lustigen kleinen Krater.
Eben.
Ja. Ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, weil du es ja so ein bisschen angesprochen hast, um auf Verschwörungstheorien zu kommen. Was meinst du?
Ja, muss ja natürlich Bestandteil sein.
Also ja.
So viel Unwissendes, wie wir über den Mond noch haben und immer noch unklar ist, selbst dass es uns jetzt noch hochzieht, gibt es natürlich auch genug Verschwörungstheorien. Wie der Zufall will, habe ich natürlich mal die fünf beliebtesten mir noch rausgeschrieben zum Schluss. Ich glaube, auf Platz 1 ist, glaube ich, die Verschwörung überhaupt, die Mondlandung war fake.
Ja.
Das ist, glaube ich, so der Elefant im Raum bei den Aluhüten. Also Ich weiß nicht, warum es immer noch Leute gibt, die das glauben. Es ist alles so oft und mehrfach und des Todes widerlegt. Aber es sind halt einfach so Dinge, hier die Flagge hat gewackelt beim Reinstecken und man sieht gar keine Sterne auf den Fotos und man sieht Abdrücke im Staub oder sieht keine Abdrücke im Staub. Das ist mannigfaltig. Also das wurde auch, glaube ich, schon bis zum Ende durchgerollt, das ganze Thema. Da ist, glaube ich, auch nicht mehr viel übrig.
Mein bestes Argument ist eigentlich, die Russen haben die Mondlandung damals bestätigt, der Amerikaner. Und das ist so ein Ding, das würden sie ja nicht einfach so machen, weil die waren ja Spinnefeind.
Ja.
Heute weiß ich nicht so ganz, was sie sind. Und das war damals schon ein großes Ding, dass die Russen gesagt haben, ja, die Amis waren da. Wir haben sie mit unseren Ortungsmechanismen, die wir haben, können wir bestätigen, dass sie da drauf waren. Und ja, aber es ist gerade so in Russland ist, glaube ich, so 50-50. Also die Anzahl der Menschen, die das nicht glauben, ist wesentlich höher wie bei uns. Bei uns sind es immer noch zu viele,
die aber das nicht glauben. Aber wenn es die Russen ja selbst bestätigt haben, und ich glaube, zu der Zeit hätte John F. Kennedy auch nicht genug Geld auftreiben können, um die Russen zu bestechen.
Nein.
Und zu sagen, hier, sagt mal, dass wir oben waren.
Keine Chance.
In Wirklichkeit haben wir das irgendwo in Utah in der Wüste gedreht. Aber ja, auch natürlich, wenn viele sagen, ja, das ist doch alles CGI. Es gab damals noch keine CGI, was unter diesen Begriff fallen würde.
Ja.
CGI war damals ein bemaltes Bettlaken im Hintergrund.
Oder man hätte es im Studio aufnehmen können und so. Nee, es fällt auch da zusammen, dass die Anzahl der involvierten Leuten damals an diesem Programm viel zu groß war, als dass die alle dieses Geheimnis hätten wahren können.
Ja.
Das funktioniert nicht. So funktionieren die Menschen
nicht in dem Ausmaß.
Nein. Also, gut, Mondlandung war kein Fake.
Nächste. Boom, hätten wir das auch mal
geklärt. Hätten wir das auch mal geklärt.
Damit wäre das vom Tisch. Mhm. Platz Nummer 2. Die NASA versteckte außerirdische Artefakte auf dem Mond in geheimen Basen. Oder nicht versteckte, sondern versteckt. Das ist so ein bisschen, glaube ich, auf das zurückzuführen, als man die Bilder vom Mond oder, ich hole weiter aus, generell Fotos von fremden Planeten sieht. Und dann kommen dann so Sachen wie der große menschliche Kopf auf dem Mars zum Beispiel.
Das Mondgesicht, ja, genau.
Oder das Mondgesicht. Ja. Und
oder
da ist halt einfach der Faktor, das ist kein Gesicht. Das ist ein Gebirgsplateau, auch wenn es auf dem Mars wahrscheinlich 9000 Meter hoch ist, völlig egal. Man darf nicht vergessen, unser Gehirn ist geschult, Gesichter zu erkennen. Mhm. Gesichter in Wolken, Wimmelbilder. Mhm. Unser Verstand versucht kontinuierlich, Gesichter in Dinge zu erkennen, weil er das kann und muss. Weil wir menschlich mit Gesichtern interagieren. Und wenn dann da ein Fels ist, der zwei Aushöhlungen hat und vielleicht ein Krater durchgeht, dann interpretiert unser Gehirn das als Gesicht. Und in dem Moment, wo unser Gehirn das registriert, wird es auch immer fester für dich, dass es dir klar wird, das ist ein Gesicht. Mit jeder Minute wird es mehr ein Gesicht, weil dein Hirn gegen dich arbeitet. Und es gibt auch keine Gebilde, die aussehen wie Bunkertüren oder Treppen, die nach unten gehen.
Nein.
Und ich glaube auch nicht, selbst wenn das Höhlen wären, die es bestimmt auf dem Mond oder auf dem Mars irgendwo gibt, dann versteckt die NASA da keine außerirdischen Artefakte drin.
Ist warum? Unwahrscheinlich.
Wenn, dann versteckt man die auf der Erde, wo man Zugang hat.
Ja.
Überlegen wir deinen Kollegen, wir brauchen das Forschungsobjekt 3 vom Mond. Oh, jetzt muss ich wieder zum Mond fliegen.
Muss ich wieder 20 Jahre eine Mission planen.
Gut, ich gehe packen. Ah. Ja, Platz 3. Und das ist ein Fakt, weil das wissen wir, der Mond ist hohl.
Ja, natürlich.
Also es gibt nicht nur die Hohl-Erde-Theorie, es gibt auch die Hohl-Mond-Theorie. Wie ist das entstanden? Es gab, glaube ich, mal irgendwelche seismischen Messungen. Könnte sogar aus dieser Zeit um die 60er gewesen sein damals. Und die Signale, die da zurückkamen, die klangen ungefähr so, wie wenn man mit einer Gabel gegen eine Glocke schlägt. Glocke. Und die hat halt dann vibriert wie eine Glocke. Und daher kam man halt auf die glorreiche Idee, ja, dann muss das Ding hohl sein. Also dann ist das Ding wie eine Christbaumkugel. Und wahrscheinlich gibt es auch noch weiterführende Verschwörungstheorien, wie bei der Hohlerde, dass dann da irgendwo noch Dinosaurier drin leben oder die vermeintliche Nazi-Mondbasis ist dann auch irgendwie im Mond drin oder ja, der Mond ist ein Raumschiff. Da gibt es tatsächlich auch
gibt auch einen Film darüber.
Diverse Bedenken dazu, dass der Mond halt irgendwie eine Raumstation ist. Ob jetzt menschlich oder Alien, spielt ja überhaupt keine Rolle mehr. Ja, Filmempfehlung?
Ja, ich komme gerade nicht auf den Film. Das war doch irgendwie so ein Moon, wie hieß denn der nochmal? Es kam, ist doch gar nicht so lange her, dass
du meinst, mit der Nazi-Mondbasis?
Nein, das war Iron Sky.
Ah, okay. Ich wusste gerade nicht, worauf du raus willst.
Nee, aber es gab einen anderen Mondfilm, Falling.
Moonfall?
Moonfall, genau.
Da, wo der Mond auf die Erde fällt.
Ja. Der war gar nicht so schlecht.
Der war gar nicht so. Effektmäßig war er toll.
Ja, das ist richtig. Ich habe mir weniger von ihm erwartet, als ich bekommen habe.
Aber gerade als der Mond so noch 10 Meter von der Erde, so dieser, wo man quasi rüber,
das war schön, ja.
Das war CGI.
Ja. So geht das.
So geht CGI. Genau, dann Nummer 4. Die Sowjets haben geheime Mondmissionen vertuscht, weil sie fehlgeschlagen sind. Das ist so ein Standalone-Ding. Das steht jetzt nicht unbedingt mit der Mondlandung im Kontext, aber da gibt es halt auch Theorien, dass die Russen halt dann trotzdem noch mehrfach versucht haben, da hochzufliegen, uns aber irgendwie nicht geschafft haben und dann das irgendwie alles vertuscht haben. Ich bin überrascht, wie leichtgläubig die Menschen sind, wie man sowas vertuscht.
Also, es kommt ein bisschen drauf an. Also, bei den Chinesen ist es ja auch so, dass sie lieber über die Erfolge sprechen, wie über die Misserfolge bei diesen ganzen Raumprogrammen.
Das geht ja jedem so.
Jetzt zwei Dinge, die mir da durch den Kopf gehen. Wenn du natürlich so früh scheiterst, dass gar nichts startet, dann kannst du das schon relativ gut vertuschen, glaube ich.
Richtig. So.
Wenn du da mal was unterwegs hast, dann wird es ziemlich schwierig.
Eben.
Weil das erfassen die Satelliten. Da greift die Theorie nicht mehr so
krass. Das war, glaube ich, das Ding mit dieser N1-Rakete, weil die hat halt den Arsch nicht hochbekommen. Und wenn die umfällt und auf der Erde explodiert,
das kriegst du nicht
mit. Das kannst du mal vertuschen. Ich meine, Russland ist so groß, da weiß ein Ende nicht, was andere macht. Mhm. Da fällt es nicht auf, wenn mal irgendwo eine Bombe hochgeht.
Ja. Ja, okay. Also, könnte. Ne? Dass wir jetzt nicht alles wissen, glaube ich schon, was da alles noch so.
Genau, sie könnten fehlgeschlagene Mondexpeditionen vertuscht haben, solange sie halt nicht aufgestiegen sind, klar.
Richtig.
Da ist bestimmt viel in den Akten verschwunden. Mhm. Und Nummer 5 hatten wir schon so teilweise, das geht auf die erste, also die Mondlandung war fake. Die NASA hat Mondfotos manipuliert. Das war diese Sache mit keine Sterne, die Flagge wackelt, sie haben UFOs rausretuschiert und so weiter und so fort.
Ja.
Ja. Vielen Menschen ist sehr langweilig und viele Menschen hinterfragen alles, auch wenn es nicht richtig ist.
Ich hätte jetzt noch ein bisschen was, damit wir am Schluss noch was Aktuelles haben, die Artemis-Mission. Mhm. Ja, die 4 Astronauten, die jetzt unterwegs waren, 3 Männer, eine Frau, die mit der Artemis II einmal um den Mond geflogen sind. Was ist das Tolle an der Artemis-Mission? 2 Dinge, die ich noch nicht angesprochen habe. Das erste fand ich sehr schön. Die waren so weit von der Erde weg wie noch nie Menschen zuvor.
Ja.
Weil sie einen großen Bogen um den Mond geflogen sind und haben da natürlich auch Mondbeobachtung gemacht. Also zukünftige Wasserquellen und sowas ausgekundschaftet und so weiter. Man weiß ja inzwischen, auf dem Mond gibt es auch Wasser in Form von Eis, das man anbohren kann. Und für Mondbasen ist das jetzt nicht gerade unwichtig.
Richtig.
Das ist ziemlich spannend, dass es überhaupt gelungen ist. So auf Anhieb will ich jetzt mal sagen. Ne? Mit diesen 10 Tagen waren die 4 ja unterwegs. Und man konnte ja alles live mitverfolgen.
Ja.
Man konnte immer live in der Kapsel dabei sein, was jetzt aus Deutschland Sicht ein bisschen langweilig war, weil immer, wenn ich wach war und da reingucken konnte, haben die halt geschlafen. Weil die haben da halt nach amerikanischer Zeit funktioniert und da war halt da gerade die Schlafphase. Man kann ja nicht sagen, es war Nacht, aber es war halt die Schlafphase, damit sie in diesem Rhythmus bleiben. Das fand ich ganz interessant, dass man wirklich so dabei sein konnte, außer die 40 Minuten, die sie in dem Funkschatten des Mondes waren.
Ich wette, da gibt es schon 8 neue Verschwörungstheorien dazu.
Mit Sicherheit. Und das ist übrigens nicht die dunkle Seite des Mondes. Da ist auch hell, wenn die Sonne hinscheint. Die sehen wir nur nicht, weil der Mond dreht uns tatsächlich immer nur eine Seite zu.
Richtig, die Schokoladenseite.
Und wenn man sich jetzt, richtig, ja. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, wie das aussehen muss, wenn du auf dem Mond stehst und Richtung Erde guckst, dann siehst du eigentlich nur die Erde an der gleichen Stelle, die sich aber dreht.
Richtig.
Weil der zeigt ja immer
genau.
Zur Erde. Aber die Erde dreht sich halt so in sich. Das muss total witzig sein. Und der zweite interessante Fakt, und den möchte ich auch noch mal herausheben, das ist das ESM. Das European Service Module. Das ist nämlich maßgeblich von Airbus entwickelt worden und von der ESA. Aber ein Großteil der Technologie, die da drin steckt in der Artemis-Mission, kommt aus Deutschland bzw. aus Europa.
Ich finde, da kann man schon mal ein bisschen stolz drauf sein.
Da kann man schon stolz drauf sein. Weil was ist das ESM? Bei diesen Mondmissionen denkt man jetzt natürlich erstmal an die große Rakete. Die brauchst du natürlich, um in die Umlaufbahn zu kommen und in der zweiten Stufe auch, um ein bisschen weiter wegzukommen. Aber danach sprengst du das ganze Zeug ja weg und dann sitzt du in diesem kleinen Raumschiff.
Das ist halt auch eher so ein Ami-Ding, ne? So dicke Motoren, Raketen, ja,
genau.
Treibstoff, Barbecue, Waffen, Alkohol.
Das ist schwierig genug, dass das Ding auch genauso funktioniert und die Leute da hochbringt. Was aber dann ähnlich schwierig ist oder vielleicht noch ein bisschen schwieriger, ist, die Leute da oben am Leben zu halten.
Richtig.
Und dafür brauchst du das ESM. Das ist nämlich Hauptbestandteil der Orion-Kapsel. Doch, ja, des Orion-Raumschiffs. Weil in diesem Orion-Raumschiff, da sitzen die vier nämlich drin. Das ist das Ding, was um den Mond rumfliegt. Mhm. Und da ist das ESM für zuständig. Das steuert nämlich die Hauptantriebe oder das sind die Hauptantriebe dieses Orion-Raumschiffs. Das ist die Energieversorgung, das sind die Lebenserhaltungssysteme da drin, was du halt so brauchst, Sauerstoff und so Zeug. Das sind die ganzen Lagereinrichtungen da drin. Also alles, was an Technik da ist, um die Leute da drin am Leben zu halten, das kommt von der ESA.
Klingt wichtig.
Und das finde ich eben auch super, super spannend, ja. Weil Europa und Deutschland diesen Raummissionen einen wesentlichen Anteil haben. Und deshalb ist ja auch im Gespräch, das ist noch nicht raus, aber zumindest ist es ernsthaft im Gespräch, dass der Alexander Gerst mit bei der Mondlandung dabei sein wird. Mhm. Sein könnte, der deutsche Astronaut.
Das ist dann der nächste Step schon.
Das oder ist dann der
dann nächste noch mal so eine Rundflug?
Das weiß ich gar nicht, ob jetzt nochmal ein Rundflug geplant ist oder ob der nächste Step dann tatsächlich schon die Landung ist.
Spannend.
Da bin ich mir jetzt noch unsicher. Ich weiß auch nicht, ob das schon raus ist. Es ist auf jeden Fall super, super spannend, was da gerade jetzt passiert, nach so langer Zeit wieder.
Was ich auch sehr spaßig fand, dass es natürlich schon seine Krallen in die Popkultur geschlagen hat. Ich weiß nicht, ob du das die Übertragung gesehen hast mit dem vorbeischwebenden Nutella-Glas.
Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Das war auch sehr spaßig und natürlich weil nicht vergessen worden ist, jedem der Astronauten ein nagelneues iPhone zur Verfügung zu stellen, mit dem sie ihre Aufnahmen machen können und so weiter. Das, ja, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich vielleicht noch ein paar Apple-Aktien gekauft, weil ich denke, die haben sich auch gut verbessert. Und gepaart mit einem Austausch der offiziellen Twitter- oder X-Accounts von Apple und Samsung, glaube ich. Und ich glaube, Samsung hat versucht, so ein bisschen zu sticheln und zu sagen, hey, mit unserem Galaxy S26 hätten wir viel bessere Aufnahmen hingekriegt. Und Apple hat dann gekontert, ja, euer Handy hat 200-facher Zoom. Macht es doch einfach von der Erde aus.
Stimmt.
Also ja, Popkultur ist auch bedient. Wahrscheinlich hat auch Nutella jetzt tolle Umsatzzahlen diesen Monat.
Ich bin dir noch einen Witz schuldig. Da habe ich ja gerade vorhin gesagt, als du hier dann. Wie nennt man einen deutschen Astronauten? Ein Allmann.
Ja.
So, damit habe ich das Niveau jetzt nochmal aufs Minimum reduziert.
Jetzt sind wir wieder auf Bodenhöhe, wie immer.
Ja.
Ein Allmann.
Wir sind also gelandet mit schlechtem Witz.
Aber wir sind gut durchgestartet.
Ich glaube auch. Ich fand es eine schöne Folge, hat Spaß gemacht oder hat auch zum Recherchieren Spaß gemacht.
Wir hätten es wahrscheinlich noch mal 2 Stunden ausdehnen können, aber irgendwann.
Wir haben jetzt natürlich noch nicht über die ganzen Mars-Missionen gesprochen,
richtig,
was da alles geplant ist und was vielleicht auch schiefgegangen ist. Das wäre auch eine gute Folge, ne? Ich
wollte gerade sagen, das sollten wir uns vielleicht mal notieren. Vielleicht nehmen wir das auch mal noch so ein bisschen aus. Space-Pannen, genau.
1, 2 weiß ich, aber die würde ich mir dann für die andere Folge aufbewahren.
Planlos durchs Weltall.
Ja, das können wir auch gerne mal machen.
Nee, das ist, glaube ich, schon gecopyrighted. Na, egal.
Wie hat es euch denn gefallen? Ihr könnt uns gerne mal schreiben an mail@ausmangelanbescheidenheit.de.
Vielleicht auch, wenn ihr sagt, die zwei Clowns, die haben total den Murks erzählt.
Was das nicht sein
muss
kann.
Muss ich mal korrigieren, weil ich weiß, dass der Mond hohl ist. Also dann lasst uns gern an eurem Wissen teilhaben.
Ich war schon drin. Vielleicht wart ihr ja mal auf dem Mond und wollt uns das mitteilen.
Stimmt.
Vielleicht habt ihr damals die Kamera gehalten, als die Mondlandung gefaked worden ist. Dann könnt ihr natürlich gern vorbeikommen und uns das erklären.
Das fände ich auch spannend, ja. Ja, ja, massig Interaktion mit euch. Lasst uns wissen.
Genau, richtig. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal. Ich schau mal, dass wir jetzt nicht wieder 2 Wochen brauchen. Und dann denken wir uns was an. Vielleicht machen wir, sollen wir die nächste Folge schon, diese Space-Pannen-Folge? Ich hätte irgendwie Lust drauf. Dann
jetzt,
machen wir so ein
jetzt,
Double-Feature.
Jetzt, wo wir gerade so im Flow sind.
Ja, wir so einen Lauf haben. Also jetzt kommt ja wahrscheinlich erstmal so eine kleine Pausenfolge wieder zwischendurch. Und dann können wir so eine Space-Pannen-Folge machen.
Finde ich gut.
Ja, finde ich gut. Finde ich auch gut.
Und jetzt haben wir es eh schon angeteasert, jetzt sitzen wir eh schon.
Jetzt müssen wir es machen, Mars-Mission, so ein paar Sachen, Opportunity und sowas, kann man auch schöne Sachen darüber erzählen.
Gut. Machen wir.
Also.
In diesem Sinne.
Bleibt uns erhalten und viel Spaß in der nächsten Woche, was auch immer ihr tut. Bis bald.